Montagsgespräch. Eine ganz heikle Sache, Musiker am frühen Morgen einzuladen, ist ein Lotteriespiel. Kommen sie nicht. Zumindest ist das Klischee von Musikern und auch meine Erfahrung. Es hat diesmal geklappt. Wir haben den Jackpot gezogen. Andreas Kubert ist da, der Sänger von Northern Light, ehemaliger Nachbar, mal Geschäftsführer von Radio Frei, Kollege, Freund und was weiß ich noch alles. Auf jeden Fall Erfurter und erfolgreicher Musiker. Wer hätte das gedacht? Guten Morgen, Andreas.
Morgen.
Die tiefe Stimme heißt, du bist gerade erst aufgestanden und führst das klassische Leben eines Musikers, also mit spätabends ins Bett gehen, Drogen nehmen kommt jetzt die Altersweisheit und du führst ein ganz normales, fleißiges Musikerleben.
Es ist jetzt immer schwierig rauszuhören, wie du das jetzt meinst. Also, ja. Aber nein, das Klischee stimmt bei mir leider nicht mehr. Ich nehme keine Drogen mehr. Trink wenig Alkohol, habe nur eine Frau. Es ist wirklich, ich bin total langweilig geworden.
Absolut langweilig. Ne? Umso interessanter wird ja die Musik, die wird jetzt politisch, die wird irgendwie auf der einen Seite düsterer und wie ich finde auch intelligenter. Das ist wirklich eine Frage des Alters. Oder? Du bist jetzt 38?
Ja, richtig. Ja, das ist schon ein Stück weit. Ja, keine Ahnung. Ich kann dir nicht sagen, warum sich das so verändert. Ich habe immer einfach freiweg das geschrieben, was mir gerade durch den Kopf ging. Also es kann aber schon sein. Ich hatte so eine Phase von einem Jahr, wo ich mir das eine oder andere abgewöhnt habe, würde ich mal sagen. Das war für mich ein bisschen wie so aus so einer dunklen Wolke rauszukommen. Und da habe ich einiges, glaube ich, klar gesehen. So wie man das halt immer wieder mal denkt, phasenweise.
Dass sich abgewöhnen, hatte das auch damit zu tun, dass es dich runtergezogen hat und dass es dir körperlich tatsächlich irgendwann den Rest gegeben hat, weil so mit 38, sag mal, da machst du ja nicht mehr die volle Banane.
Ja, keine Ahnung, das würde ich eher nicht sagen. Es war eher so ein Ding, dass ich irgendwie mir selbst mal irgendwie beweisen wollte, wer so der Chef bei mir ist. Und das wollte ich selbst sein.
Und das bist du geworden, das warst du ja eigentlich immer schon. Also wir haben uns ja kennengelernt vor über 10 Jahren. Da bist du zum Radio gekommen und warst noch ein waschechter Hip-Hopper, kann man nicht sagen. Aber du hast zumindest von der musikalischen Ausrichtung her, ging es eher Richtung Hip-Hop. Ja. Das war so dein Einstieg, das waren deine Wurzeln, kann man das sagen?
Das kann man auf jeden Fall sagen und ich höre das auch heute noch ganz gern. Das war damals für mich irgendwie die einfachste Art, mich auszudrücken, also ganz viel Inhalt irgendwie in einen Song zu legen. Und das hatte ich einen ganz guten Zugang dazu, würde ich mal sagen.
Und da schämst du dich nicht dafür, dass du sagst, das war meine Zeit, Warum? Da habe ich das gemacht. Kannst du dich noch an Projekte Reim, Eskorte erinnern, an so die Zeiten von vor 10 Jahren?
Vor 10 Jahren, also es gibt ja jetzt schon 14 Jahre Northern Light und das lag auf jeden Fall noch davor.
Ach, davor? Jetzt hab ich mal 10 Jahre schnell unterschlagen. 95 war das.
Genau.
14 Jahre gibt es schon Northern Light.
Ja.
Über Northern Light reden wir später, denn der Grund, unter anderem, warum du hier bist, ist die neue Platte, die jetzt am 25. rauskommt, ein paar Tagen.
Genau.
I Like heißt die. Ihr habt an schrägen Orten gedreht, dieser Welt, Videos, ihr habt Aufnahmen gemacht, über die wir reden. Wir reden aber erst jetzt mal über die vergangenen Zeiten und ich konfrontiere dich mal mit einem Stück Reim Eskorte. Das war eine Platte, eine waschechte Hip-Hop-Platte, ein Sampler auf Amigo Records, Pioniermanöver Part 2. Wieso Pioniermanöver und wieso Amigo-Label? Kannst du das erklären für die Spätgeborenen?
Also Pioniermanöver, ist ja schon Pioniermanöver 2, das ist damals so eine Kultplatte gewesen, wo eigentlich so alle, die Hip-Hop gemacht haben, die aus dem Osten waren damals, das war ja damals noch relevanter als heute, vereint worden sozusagen. Also auch ganz viele verschiedene Stilrichtungen. Also da ist jetzt keiner dabei, der so aus München oder Hamburg oder West-Berlin ist, sondern das war so ein waschechter Ost-Sampler quasi.
Der Untertext war auch Hip-Hop aus dem Osten, Pioniermanöver Part 2, Anspielung auf die Pionierorganisation, auf die Manöver.
Ganz genau.
Wo es gar nicht militärisch gemeint ist. Nee. Und Amigo Records ist abgeleitet von Amiga, dem DDR-Plattenlabel, deswegen Amigo Records. Wahrscheinlich eine Perle, die ich hier in der Hand halte. Von 1995. Und jetzt mache ich was ich ganz selten mache. Lieber Andreas, ich spiele eine Vinylplatte ab.
Also das ist ja völlig verrückt, Mensch.
Das ist
so altmodisches Zeug habt ihr hier überhaupt noch.
Das haben wir überhaupt noch. Wir versuchen es mal. Wir hören jetzt von Die Reim-Eskorte, Komm zu mir.
Ja.
Reim-Eskorte war das und am Gesang unüberhörbar oder am Sprechgesang Andreas Kubert. Und von einer Platte, die schon eine Rarität ist, das war Reim-Eskorte Pioniermanöver Part 2, Part 2, Hip-Hop aus dem Osten. wenn du sowas hörst, hast du da auch das Gefühl, das klingt irgendwie ein bisschen dünn, obwohl es Vinyl ja. war, obwohl es eigentlich jetzt also nicht komprimiert, unkomprimierter Vinyl-Sound, trotzdem klingt es irgendwie ein bisschen dünn, oder?
Ja, das ist, ich glaube, der Lauf der Dinge. Also die Technik hat sich da sehr verändert. Früher haben wir gedacht, Mensch, ist das ein fetter Scheiß hier, verdammt nochmal. Und heute denkst du, meine Güte, also. Aber es liegt schon alleine am Mastering, glaube ich. Wenn du das heute von jemandem neu mastern lassen würdest, wäre das schon doppelt so dick.
Das war aber Musik, die du selbst gemacht hast. Also du hast es nicht in irgendeinem Studio produzieren lassen und irgendwelche Frickler haben die dir den Sound gemacht und du hast ein bisschen die Selbstverwirklichung mit deinen Texten. Du hast damals die Musik selber in einem kleinen Studio am Rechner gemacht. Warst also immer schon so ein Technikverliebter?
Freak? Ja, das stimmt. Also ich war da immer schon ein bisschen nerdig drauf. Ich habe ganz früh schon angefangen, irgendwie mit Computern zu arbeiten, habe in Mitte der 80er Jahre, wo wirklich Computer noch kein Thema waren hierzulande, angefangen zu programmieren und hatte dadurch schon immer so einen Zugang gehabt.
Aber noch nicht mit Musik, du hast so richtige Cubase oder mit irgendwelchen Programmen selber Sachen geschrieben, ja, genau. Allerdings nicht für die Musik oder wofür hast du das gemacht?
Nee, da gab es noch kein Cubase und so, aber ich hatte dadurch den Zugang schon und war aber auch immer sehr musikaffin gewesen und Anfang der 90er Jahre habe ich dann halt entdeckt, dass sich das super kombinieren lässt.
Aber das war ja nicht, Musik hast du ja nicht ursprünglich schon immer gewollt oder was wolltest du, du hast ja auch einen technischen Beruf, hast du in der Firma deines Vaters, das war eine Klempnereibude.
Ja, genau.
Da hast du also schon auch solide, sehr gearbeitet und hättest auch eigentlich einen ganz anderen Weg einschlagen können, oder?
Ja, stimmt. Also ich bin ja auch Steuerfachgehilfe und geprüfter Bilanzbuchhalter.
Oh.
Und eigentlich war mein Weg, irgendwann mal Steuerberater zu werden. Aber das habe ich ziemlich früh abgebrochen, also schon kurz nach der Lehre, weil mir das einfach zu trocken war. Also ich habe mich da überhaupt nicht so gefühlt, als würde ich mich verwirklichen können, sondern hatte immer das Gefühl, ich sitze auf der falschen Seite des Schreibtischs, wenn so die Apothekenmandanten dann auf der anderen Seite saßen und mir erzählt haben, Mensch, hab mir jetzt aus der Kasse hier einen VW-Bus gekauft und kannst du das mal buchen? Und ich habe dann so mich umgeguckt und habe gesehen, wie sie alle an der Maschine sitzen und addieren und das sollte irgendwie nicht so mein Leben sein.
Mhm. Und du hast allerdings den Weg also eingetauscht, hättest sicher in die Firma deines Vaters einsteigen können, du hättest einen sicheren Job haben können und du hast getauscht gegen die Unsicherheit als solches, also ja. Das als Musiker zu schaffen, das ist ja eine Chance von eins zu was weiß ich, das war ja dann schon eine Entscheidung, die mit einem großen Risiko behaftet war?
Auf jeden Fall, ja klar. Also ich hatte da auch nicht wirklich eine Wahl. Also ich fand einfach, dass das so unglaublich unschlagbar ist, was ich da musikalisch mache. Was ich heute natürlich nicht nachvollziehen kann. Also ich hätte mir, wenn ich das mal rückblickend, hätte ich mir selber damals auch keinen Plattenvertrag gegeben, natürlich. Aber so ist es, wenn man jung ist und Ideale hat und Begeisterung, dann denkt man, das muss ich doch durchsetzen und das hat es dann tatsächlich auch.
Ja, braucht es diese fast blauäugige Überzeugung von dem, was man macht, diese überzeugt sein und eingenommen sein von sich selbst, ist das eine Voraussetzung, da überhaupt durchzuhalten?
Ja, bin ich ganz sicher. Also es gibt ja so eine Zeit, wenn man anfängt Musik zu machen und wenn man ganz jung ist, dann da ist man wirklich der Einzige, der dran glaubt, dass das irgendwie cool ist. So. Und dann werden das irgendwann mehr, das geht auf die anderen irgendwie über. So. Aber es war bei mir tatsächlich auch so. Also selbst meine Eltern, die haben gesagt, Mensch Junge, brotlose Kunst, weißt du, so diese Schlagworte sind mir da um die Ohren gehauen worden. Du musst doch was Ordentliches machen und Mensch, du hast doch so eine Lehre, guck doch mal, schau doch mal den Dieter an, weißt du, wie die Ärzte singen zum Beispiel. Diese Begeisterung, glaube ich, da liegt ganz viel Kraft drin. Weil wenn man die sich irgendwie behält und sich ein paar Leute um sich schart, die teilen, dann springt irgendwann der Funke über und das vermehrt sich, das verdoppelt sich dann immer. Jeder, der es hört, findet es auch wieder gut, sagt es zwei anderen und irgendwann war das halt irgendwie klar so.
Noch bevor Andreas Kuber der wurde, der jetzt ist, nämlich Sänger von Northern Light, hast du ja doch für dich allein gekämpft. Du hast in deinem Studio Sachen für dich gemacht, was von dir überzeugt und dann später kamen es Leute dazu, die deine Verrücktheiten geteilt haben.
Ja, das stimmt. Also das ist dann, glaube ich, so, wenn man das zieht irgendwie Leute an, einfach, denke ich. Also genau wie das jetzt bei euch hier ist, dieses Radio, das ist ja auch so eine verrückte Idee eigentlich. So, aber das zieht halt Leute an, die auf der gleichen Welle ticken und die stecken dann auch ihre Kraft da rein und dann wächst das einfach. Das kannst du gar nicht verhindern.
Und ums Geld verdienen ging es dir nicht von Anfang an, weil du hast dann eher eine Menge Geld reingesteckt. Also wenn ich mich entsinne, was du damals für Zeug gekauft hast, von Geld, was du nicht hattest, da hast du eher Geld reingesteckt und in deine verrückte Idee eigentlich mehr investiert. Da ging es nie darum, dass da irgendwann was rumkommt?
Ja, also ich konnte, wie gesagt, obwohl ich da Steuerberater irgendwie mein Weg war, war ich ja kein besonders guter finanzieller Rechner, würde ich mal sagen. Nee, also das war tatsächlich, da gab es keine finanziellen Hintergedanken. Also klar denkt man sich dann, ja, irgendwann verdienen wir mal die dicke Knete, aber das war mehr sowas nicht Greifbares, was irgendwie nicht wirklich vorgezeichnet war. Es ging tatsächlich eher darum, Mensch, wir sind so coole Schweine, ja, das, was wir machen, das ist geil und das reicht schon.
Das reicht schon. Mittlerweile kannst du oder könnt ihr von der Musik leben, das ist dein Beruf geworden.
Ja, kann man sagen, ja.
Bist du dadurch reich geworden oder im Sinne von wohlhabend oder sagst du, du führst das Leben eines Typen, der Spaß an der Musik hat und irgendwie davon leben kann?
Ja, so das, was geblieben ist, ist auf jeden Fall, dass ich nicht die Stellen auf dem Komma zähle und das will ich auch gar nicht, darum geht's nicht. Aber ich mache seit 20 Jahren das, was mir Spaß macht irgendwie und das soll erstmal jemand von sich sagen. So.
Das ist schon mal ein Ding und vielleicht geht's ja noch eine Weile, mal sehen, wie es mit dem neuen Album läuft. Davon werden wir jetzt mal ein Stück hören, wo ich dich gerne nochmal fragen würde zu den Dreharbeiten, denn ich habe gestern mir das Video angeguckt, dachte ich, die Landschaft kennst du doch, du warst schon mal dort und da habe ich gelesen, es war in Bosnien-Herzegowina, ein Stück, was düster ist, heißt auch Black Day. Worum es da geht und warum ihr gerade in Bosnien-Herzegowina gedreht habt, das frage ich Andreas Kubat, dem Sänger von Northern Light, der eine neue Platte rausgebracht hat, I Like. In vier Tagen kommt sie raus. Northern Light mit dem Stück Black Day. Black Day, der düstere Opener von der neuen Platte von Northern Light, I Like, zu Gast im Studio Andreas Kubat von Northern Light. Wir haben jetzt, als die Musik lief, uns über Politik unterhalten und über den Dreh und dem Video. Eine bittere Geschichte eigentlich, denn das Video zu dem Stück, was wir eben gehört haben, ist in Bosnien-Herzegowina gedreht, in der Gegend, wo vor 20 Jahren sich die Leute zu Tausenden abgeschlachtet haben, wo es um Religion, um Glauben geht. Und das sind so düstere Abgründe der Menschheit. Und das ist vor 20 Jahren um die Ecke passiert, als wir uns gefreut haben, dass wir die D-Mark hatten, die Reisefreiheit und unser Leben genossen haben, oder?
Ja, richtig. Da haben wir unsere Stonewash-Jeans gerade weggeschmissen und haben uns normale Jeanshosen gekauft. Und da ist da unten halt, haben viele Leute ihren schwarzen Tag erlebt, so würde ich mal sagen. Das Video zeigt es halt irgendwie ganz gut, dass diese Stimmung da immer noch drin hängt. Also diese Häuser, die baut ja niemand wieder auf, diese zerbombten Häuser. Das ist, ich glaube, das wird noch ganz lange dauern, ehe da Gras drüber gewachsen ist.
Das Video ist insofern interessant, weil man sieht eine religiöse Prozession, also Menschen, die friedlich durch die Gegend ziehen, aber andererseits haben genau diese Menschen und andere sind entweder Opfer geworden oder zu Tätern geworden und das eben vor 20 Jahren, als wir uns gefreut haben, haben sich da Leute in Europa abgeschlachtet. Also das heißt, das Schwarze, das Böse, das Schlechte ist eigentlich so nah?
Ja, das ist um die Ecke, also das in uns drin und das ist ja auch irgendwie was da auch, wenn man die Bilder sieht, was man auch sieht, das kam ja irgendwie aus den Leuten heraus und das steckt in denen auch noch drin und ich glaube, das wird noch Generationen dauern, ehe da irgendwie so eine echte Versöhnung es gibt und ich glaube halt, dass es tatsächlich sehr dunkle Ecken so im Menschen gibt und das hat nichts irgendwie mit Regionen auf der Welt zu tun, sondern die gibt's überall. Also das ist nicht nur in Palästina oder sonst wo sich Leute halt selbst in die Luft sprengen oder so. Steckt in jedem irgendwie drin. Und die Religion ist zum Beispiel so ein Katalysator meiner Meinung nach, der das zutage bringen kann.
Mhm. Wo es ja bei dem Stück Black Day nicht unbedingt darum geht, konkret, aber das Video passt insofern ganz gut dazu, weil die historische Stimmung in welcher Stimmung schreibst du solche Lieder, Black Day?
Ja, also das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Black Day ist also an einem ziemlich dunklen Tag entstanden, so, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Also ein bisschen ist gut gesagt. Solche Tage kennt man ja, wo man so denkt, wo man Glauben irgendwie verliert und meint, ach, scheiß auf alles hier, Freunde, ach, ist doch alles Mist und Und aus so, aus so einer Stimmung heraus entsteht dann sowas bei mir. Das, ich glaube, das habe ich mit vielen kreativen Leuten gemein, dass sie halt dann.
Obwohl, wenn ich dich erlebe, du lachst, du bist fast manisch, du bist ein fröhlicher Mensch, aber du hast auch genau die andere Phase, wo du deprimiert bist.
Ich bin mal fast manisch, meinst du?
Also muss man doch sein, um Musik zu machen, natürlich.
Ja, ich glaube, man braucht halt so eine kleine Meise auch. Aber das Texte schreiben und Musik zu machen, ist für mich schon irgendwie so eine Art Selbsttherapie. Also mir geht es danach wirklich besser.
Und vielleicht Leuten, die Musik hören, dann auch. Das Album ist ja auf der einen Seite elektronisch, aber ihr habt immer noch den Friedhof Rödel dabei, der dann nochmal so das Analoge mit reinbringt, die Gitarre. Ja, war das eine bewusste Entscheidung, zu sagen, wir wollen also nicht nur das alles im Computer entstehen lassen, sondern wollen auch handgemachte Instrumente mit drin haben?
Ja, ich glaube, das macht Northern Light ja auch ein Stück weit aus, dass wir den Bogen schlagen, einfach vom Digitalen zum Analogen. Das ist schon ziemlich von Anfang an so gewesen. Ab dem zweiten Album, das ist ja jetzt schon Nummer 8 übrigens, ab dem zweiten Album hatten wir schon eine Gitarre drauf. Damals war das noch der Larry Lowe aus den USA, der da so einen ganz speziellen Drive auch reingebracht hat bei uns. Und so richtig sind wir das nie losgeworden, dieses Gefühl, dass das irgendwie dazugehört bei uns.
Was auch dazu gehört, dass ihr in Erfurt geblieben seid, dass du und auch schon in Interviews, ich habe von 2006 ein Interview gelesen, hat, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Erfurt und keiner von ihnen würde jemals für Erfurt aufgeben für Berlin oder Köln. Wieso seid ihr in diesem kleinen Kaff, in diesem grünen Herzen Deutschlands geblieben? Warum? Ihr könntet ja in Köln, Berlin, sonst wo, Hamburg,
New York,
wäre auch möglich, ein entspanntes Musikerleben führen. Warum seid ihr hier geblieben oder bist du hier geblieben?
Ja, weil, wie wir vorhin schon besprochen hatten, es nicht nur ums Geld und nicht nur um die Karriere und so geht, sondern es gibt halt irgendwie andere Sachen, auf die man sich manchmal besinnt auf dem Weg so. Und das sind halt zum Beispiel, dass man hier Freunde hat, dass man hier eine Familie hat und dass es eigentlich das Leben ja hier nichts zu wünschen übrig lässt. So, ich muss nicht nach Berlin oder New York oder sonst was. Allerdings muss ich sagen, dass sowas sich natürlich auch entwickelt und ich mir jetzt mittlerweile schon vorstellen könnte, auch irgendwo in Barcelona oder so zu leben. Aber dann wahrscheinlich schon so, dass ich immer einen Fuß hier hätte irgendwie. Also ich würde dann pendeln oder sowas. Ich könnte jetzt nicht wegziehen und sagen, ja, ich komme jetzt 2 Jahre nicht mehr zurück. Das würde mir, ich glaube, da würde ein Stück von mir irgendwie fehlen.
So. Das Konzept Heimat, kannst du das nachvollziehen? Ist es ein Begriff, mit dem du was anfangen kannst?
Ein Stück weit ja, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich viel weniger patriotisch, als das Wort an sich klingt so. Aber so ein Gefühl, daheim zu sein, jede Ecke zu kennen, das ist schon was Schönes.
Wir haben über die dunklen Abgründe, über die Menschen gesprochen, die das Dunkle in sich tragen. Glaubst du, wenn hier wirtschaftlich in dieser Region sich das noch verschlechtert, wenn es möglicherweise einen Crash gibt, dass auch Leute zu Dingen in der Lage sind und ihre zivilisatorischen Werte verlieren?
Also ich glaube, es hat schon immer was damit zu tun, wie hoch so ein Bildungsstand von einer Nation ist oder überhaupt, wie weit man denken kann und wie weit man sich auch mit Geschichte auskennt und auseinandergesetzt hat. Das ist, denke ich, sehr wichtig bei sowas. Man hat ja gesehen, dass diese schlimmsten und unmenschlichsten Konflikte eigentlich meistens da passieren, wo das nicht so im Augenmerk der Menschen ist, sondern wo die Geschichte ein bisschen verklärt ist oder gar nicht groß präsent.
Oder religiös verbrämt.
Zum Beispiel, ja. Und ich denke, es ist im Prinzip ist es in jedem Menschen drin, irgendwie auch ein Monster zu sein, wenn es soweit ist, wenn der richtige Knopf gedrückt wird. Aber ich glaube, in Deutschland wird das schon schwierig so. Da gibt's sofort viel zu viele, die dann aufstehen und schreien hier, Moment mal, was ist denn hier los? Also so hoffe ich jedenfalls, dass das so ist. Also vielleicht bin ich da auch zu blauäugig.
Ich hoffe, dass deine Hoffnung gerechtfertigt ist und ich hoffe, dass wir hören jetzt ein Stück, was auf der Platte nicht drauf ist, Sleepwalk. Worum geht's da?
Das ist so ein bisschen das Nachtleben, will ich mal sagen. Dass wir ja das eine oder andere Jahr ganz gut angerissen haben.
Sleepwalk, ein Stück, was nicht auf der Originalplatte drauf ist, aber wir hören das jetzt mal exklusiv. Sleepwalk, neues Stück von Northern Light. Zu Gast im Studio Andreas Kubert. I Like heißt die aktuelle Platte von Northern Light. Und das Stück, was wir eben gehört haben, Sleepwalk, ist nicht auf der Platte drauf. Die ist auf der Single oder auf einem speziellen Download. Ich weiß es nicht genau. Andreas Kubert wird es wissen.
Ja, das Sleepwalk ist exklusiv auf der Single drauf. Und die Single gibt es nur digital.
Aha, das heißt, Menschen, die sich praktisch keine CDs mehr kaufen, Vinyl schon gar nicht mehr, die bekommen das dann.
Die meisten sind das ja mittlerweile.
Das wollte ich gerade fragen. Ist der Absatz, der Verkauf eurer Platten eher digital, dass Leute sich das runterladen?
Auf jeden Fall ist der Absatz der Platte größtenteils digital, dass die Leute sich das runterladen. Wir müssen jetzt nur noch dazu bringen, dass sie auch bezahlen dafür.
Also
es ist schon so, dass, glaube ich, kaum noch jemand viele CDs hat irgendwie zu Hause. Und das sind also eigentlich nur noch so Nerds wie du und ich, die wirklich eine Musiksammlung zu Hause haben oder gar noch auf Vinyl irgendwas kaufen.
Kommt denn Northern Light Platten auch noch auf Vinyl raus? Wollen das DJs?
Ja, also jetzt wieder auf jeden Fall. Die Vorbestellungen sind jetzt bei den Vinyl genauso hoch wie CDs.
Ach wirklich?
Das heißt, ist aber, glaube ich, schon, das ist nicht die Regel. Also das Album ist schon sehr elektronisch und das kann man auch auflegen und deswegen wollen das viele DJs auch haben.
Was machen die DJs damit? Die mixen das oder legen es einfach nur auf? Was passiert dann mit diesen Vinylscheiben?
Nee, die legen das im Club auf und mixen das mit ihrer Musik halt. So wie es halt, die suchen sich das Stück raus, was halt am besten in ihr Set passt. Und der DJ ist ja sozusagen der Musiker von heute, der sich ausdrückt durch seinen Musikgeschmack und durch seine Platten, die er hat.
Ist die DJ-Kultur überbewertet oder ist es tatsächlich so, wie du sagst, dass der DJ der Musiker von morgen ist? Ich meine.
Also per se muss man schon mal einen Musikgeschmack haben und auch einen sehr diffizilen, möchte ich mal sagen, und auch eine Sammlung, die das hergibt. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist, dass so Leute wie Paul van Dyk dann 50.000 Euro bekommen, wenn sie 2 Stunden auflegen. Das kann ich dir nicht beantworten. Mhm. Aber wenn ich sowas sage, dann wird es mir auch immer als Neid ausgelegt. Deswegen, natürlich ist er das wert.
Natürlich ist er das wert, ja. Die Sache mit der Musik, die machst du seit über 20 Jahren. Ist für dich irgendwann ein Punkt, wo du sagst, also jetzt Northern Light ist Geschichte, ich will was ganz anderes machen, ich will zur Gitarre greifen. Also ich habe hier ein altes Foto, da hast du bei einer Klausur, als das Redaktionsstatut und die Anfänge von Radio Frei passiert sind, da hast du eine alte Wanderklampfe gehabt und hast was gesungen. Wenn ich dir jetzt eine alte Klampfe hierher ins Studio bringen würde, könntest du da was spielen?
Also ich glaube nichts, was man hier im Radio spielen will, aber für ein Lagerfeuer würde es höchstwahrscheinlich noch reichen. Also ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, so ein Ende von Northern Light will ich mir eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt, weil das schon so mein Main-Thema ist, in dem ich so die meisten Gefühle reinpacken kann. Allerdings muss ich sagen, seit ich jetzt keine Drogen mehr nehme, seit einiger Zeit, habe ich so viel zusätzliche Energien und so viel Freiräume und so viel Potenzial noch entdeckt, auch in der Zeit, die ich zur Verfügung habe.
Also hast plötzlich mehr Zeit.
Genau, ich habe viel mehr Zeit. Ja, und ich kann, denke ich, parallel mir einiges vorstellen. Und da wird es auch einiges geben.
Was du parallel machst, mal abgesehen von der Musik, du programmierst Apps, also Applikationen für Smartphones.
Ja.
Dass du sagen, ein Technik-Nerd schon immer warst und schon mit jungen Jahren programmiert hast, computeraffin warst, ist klar. Aber so ein App programmiert man mal nicht einfach so. Das ist ja doch schon eine sehr spezialisierte Arbeit. Hast du den Nerv und die Fachkenntnis, das zu machen?
Ich habe so eine unstillbare Neugier, was sowas angeht, einfach. Also ich bin schon immer so ein Apple-Verrückter gewesen. Also auch, wo das jetzt noch kein Thema war. Also ich habe seit 14 Jahren oder so mache ich schon die Musik auf Apple-Rechnern. Und da war es wirklich noch nicht so Pop-Thema wie heute. Also heute ist ja schon irgendwie nicht mehr cool, wenn man sagt, ja, ich stehe auf Apple. Aber vor 14 Jahren war das noch eine ganz andere Nummer. Da war es ja damit noch Protest sozusagen. Und irgendwann habe ich gedacht, bist du eigentlich doof? Weißt du, du kannst programmieren. Du hast genau den Plan, was diese Technik angeht. Und dann habe ich das einfach zusammengefügt. Habe mir ein Buch gekauft und habe mir das draufgedrückt. Und naja, ein bisschen C programmieren. Mein Gott, das geht.
Buch ist das mit diesem Papier, das?
Das ist genau mit den Seiten, so zum Umblättern.
Braucht auch keinen Strom.
Ja, also doch schon, abends ja.
Ach, verstehe. Also du hast dir tatsächlich ein Programmierbuch gekauft und hast dann gelernt, wie man Apps programmiert. Das sind kleine Programme auf diesen Smartphone, also nicht nur iPhone, auch für Android und für Windows.
Ja, genau, das kam dann dazu. Also der Ausgang war quasi das iPhone, weil ich das auch so toll fand, wo das rauskam vor ein paar Jahren. Ja, im Prinzip war das so der Anfang. Ich habe ja früher schon programmiert, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, auch in den 80er Jahren habe ich damit angefangen, so als 14-Jähriger im Computerclub Basic zu programmieren und dann später Assembler, Maschinencode. Und da ist schon einiges noch hängen geblieben, so was so eine gewisse Syntax, so eine Grammatik angeht. Und die ist ja bei den meisten Programmiersprachen auch ähnlich, deswegen war das jetzt nicht so wie Chinesisch lernen für mich.
Ja, und dann kommen Leute zu dir und dann beauftragen dich und sagen, mach uns doch mal eine App für irgendwas.
Ja, genau.
Das machst du dann als Hobby oder verdienst du auch Geld damit?
Ja, ich verdiene schon auch Geld damit, aber eigentlich ist es eher so ein, ich glaube, ich kann das, also mache ich das. Also ich habe da jetzt weniger drüber nachgedacht, dass da irgendwann mal eine riesen Firma draus wird, so, sondern habe einfach das Potenzial gesehen und hatte Bock drauf und habe gedacht, warum sollst du das jetzt eigentlich nicht machen? Also ich habe den Grund dagegen irgendwie nicht gesehen.
Mhm. Apps sind natürlich ein Riesenhype. Was auch ein Riesenhype ist, ist Facebook, soziale Netzwerke, und da kann man ja richtig viele Freunde gewinnen.
Genau.
Also wenn ich mit Andreas
Kubert hatte. Die alle dann kommen, wenn es um deinen Umzug geht und dir beim Tragen helfen.
Ja, auch wenn's dir, vor allem auch wenn es dir mal schlecht geht zum Reden,
genau.
Und so, wenn du jetzt mal wirklich Depressionen hast,
richtig,
oder dir was passiert ist, kommen die alle, es ist manchmal lästig, ne? Also wenn die einem alle helfen wollen.
Das stimmt, ja.
Five Minutes heißt ein Stück, da geht es genau darum?
Ja, genau. Ich denke, das wird sich ziemlich schnell erschließen auch. Die elektronischen Umarmungen und die vielen Freunde, die man da hat, die eigentlich kein Mensch braucht.
5000 Freunde, die keiner braucht. Five Minutes, ein neues Stück von Northern Light, von der neuen Platte I Like. Zu Gast im Studio Mastermind von Northern Light, Andreas Kubert, alter Freund, Kollege, auch von Radio Frei. Das ist ja so ein Kapitel, was man auch mal erwähnen muss. Du warst mal für eine kurze Zeit Geschäftsführer des Vereins Freies Radio Erfurt e.V., also von Radio Frei. Hattest damals ein Handy und warst total businessmäßig, weil du ja die Steuerfachgehilfe oder Fachberater, weiß ich nicht mehr genau, warst. Also das heißt, du warst eine kurze Zeit, hattest du eine Affinität zu Radio und zu Radio Frei. Hast du
Zeit damals, oder? Das war gerade da, als es die Lizenz gab und so, ne?
Im Grunde,
also kurz vorher.
Bevor es eigentlich richtig losging und als es dann losging mit dem Radio machen, warst du dann nicht mehr da, weil du dann gesagt hast, ich mache die Musik also richtig mit voller Kraft. Du hast dann die Früchte der Arbeit gar nicht ernten können, konntest gar nicht selber, du hast eigentlich nie selber richtig Radio gemacht.
Doch, ich habe so ein paar Nachtsendungen gemacht, also, aber das war doch eher beim Ereignisrundfunk damals noch und so. Da habe ich einiges an Sendungen gemacht. Eigentlich ging es mir auch eher darum, diese Geschäftsführersache, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Also dann habe ich auf einmal am runden Tisch hier mit den Heiner-Leuten gesessen. Das war dann irgendwie nicht mehr so ganz mein Ding.
Ewig gelabert, ja, da wurde viel geredet. Wird auch heute noch viel geredet. In so einer kleinen Band muss man natürlich auch reden. Da gibt es auch natürlich auch mal Streit, Auseinandersetzungen. Wie gehst du mit sowas um? Wenn es jetzt dann tatsächlich auch mal, wenn man seit 20 Jahren Musik macht, dann musst du ja dich mit den lieben Kolleginnen und Kollegen dann auch rumärgern.
Ja, das ist manchmal nicht ganz so einfach. Also eine Zeit lang ist es halt so, dass man irgendwie immer einer Meinung ist und dann merkt man irgendwie, dass man doch ja verschiedene Menschen ist und die Band nicht nur Verbindendes hat, sondern auch Trennendes. Und wir haben dann, Sebastian und ich, wir haben ja die Band gegründet, damals vor 14 Jahren, wir haben dann irgendwie so einen Weg gefunden, uns aus dem Weg zu gehen, privat.
Wenn es mal nicht
nee,
so.
Ich meine überhaupt, dass wir nicht immer so aufeinander klemmen, so, weißt du? Und wir sind jetzt auch nicht so wirklich dicke Freunde oder sowas, sondern es ist eher so eine, wir haben eine Basis, ne, gemeinsame, das ist die Band, und wir gehen nicht zusammen saufen oder so.
Also die Musik verbindet euch, das ist okay, das klappt, aber wenn man zu sehr aufeinander hängt, dann kann es auch, das ist so wie mit Pärchen, die dann gemeinsam auch noch arbeiten und das, was dann schwierig ist.
Ja, und genau, irgendwann schlägt man sich die Fresse ein, glaube ich, dann auch, weißt du, wenn es dann irgendwie dann nur noch darum geht, dass man so bestimmte Sachen an der Person nicht mehr leiden kann und einem das dann überwirrt, dann ist irgendwann die Band Geschichte. Hm.
Martin daneben mir steht, der zuppelt mir die ganze Zeit hier an der Jacke rum. Ich dachte, was will er denn jetzt nur von mir? Er will natürlich auch mal was fragen, weil er auch ein großer Fan von dir ist. Five Minutes, das Stück ging es um Facebook, Facebook-Generation. Und Martin daneben mir steht, ist die Facebook-Generation die neue, die vielen Freunde hat? Und ich glaube, seine Frage bezieht sich auf genau das. Martin, ich halte jetzt meinen Mund.
Also der Titel des Albums heißt ja I Like, und das ist ja praktisch, das gefällt mir auf Facebook. Können man jetzt damit verbinden? Hat das damit irgendwas auf sich?
Ja, sozusagen der fleischgewordene Like-Button. Naja, also das ist nicht wirklich der Grund gewesen, warum das Album so heißt. Es gab den Song schon, der so heißt. Der war bei den Demos dabei. Aber es ist natürlich schon irgendwie aufgegriffen worden. Und es gibt ja einiges, was ein bisschen darauf hinweist. Dieser Titel eben zum Beispiel, der ist auch so Facebook. Und das ist halt was man nicht verleugnen kann. Man kann jetzt nicht sagen, Facebook, pff, mir doch egal. So, das ist halt was, das ist ein Instrument, das man benutzen muss. Auf jeden Fall, wenn man irgendwie Leute erreichen will. Und deswegen haben wir das so als so kleinen Augen, als kleines Augenzwinkern, so auch so genannt, das Album. Mhm.
Wir haben über den Hype gesprochen. Glaubst du, dass der Hype irgendwann auch zusammenbrechen kann? Dass man sagt, das ist dann derzeit so viele tote Freunde und Bekanntschaften habe ich ja lange nicht gesehen wie bei Facebook. Dass es irgendwie dann so expansiv funktioniert, dass man überhaupt den Überblick nicht mehr hat und dann irgendwie alles nur Freunde sind. Das ist ja extrem undifferenziert. Kann das irgendwann zusammenbrechen? Glaubst du das?
Ja, also ich glaube, das liegt ja im Begriff des Hypes schon begründet, dass das nicht ewig geht. Aber ich, selbst wenn es Facebook noch 20 Jahre gibt, das könnte ich mir auch vorstellen und sich das irgendwie entwickelt und anders ist. Ich glaube einfach, dass die jungen Leute das ganz anders sehen und ganz anders benutzen als wir zum Beispiel. Für die wissen ganz genau, dass eine Facebook-Freundschaft keine echte Freundschaft ist und die denken auch nicht so. Die gehen da auch schon ganz anders ran mit ihren persönlichen Daten. Entweder interessiert die das teilweise nicht oder die passen schon ganz diffizil auf. Zum Beispiel, ich sehe die Kinder vom Frithjof immer, die sind 13.
Also der Gitarrist von Northern Light?
Genau. Und seine Kinder sind 13 und er sagt, also wie die mit dem Internet umgehen, da könnte sich mancher Erwachsene eine Scheibe davon abschneiden. Die wissen ganz genau, wenn jemand irgendwie, die lesen aus jedem Satz raus, auch mit dem stimmt irgendwas nicht und die arbeiten nur mit Synonymen und die wissen ganz genau, was sie dafür bare Münze nehmen müssen und was nicht. Die haben dann viel besseres Gefühl dafür als wir eigentlich.
Weil das Digital Natives sind und wir sind die Dinosaurier eigentlich, oder?
Ja, so ist das. Ja, uns kann man doch verarschen im Internet, so im Zweifelsfall, die nicht mehr. So. Und ich denke, das ist vielleicht so der Weg, dass das irgendwann einfach so instrumentalisiert wird in eine Richtung, die wir uns jetzt vielleicht nicht vorstellen können, aber die für junge Leute später mal dazugehören wird.
Das Netz ist ja aber trotzdem extrem präsent und hat ja das Leben, die Gesellschaften, alles eigentlich geändert. Das scheint nicht nur ein Hype zu sein, oder? Also das Netz hat mit uns und mit der Gesellschaft extrem was gemacht.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Es hat die Abstände, denke ich, verkürzt zwischen den Menschen auf eine gewisse Art und Weise und auch die Wege, wie Informationen so um die Welt finden. So, das ist teilweise auch, also größtenteils finde ich das sogar sehr, sehr gut. Man muss natürlich da, denke ich, immer mal differenzieren und versuchen, die Informationen auf ihren Wert zu überprüfen. Das ist natürlich die andere Seite. Man kann natürlich auch irgendwas streuen, was totaler Blödsinn ist und es ist auch sofort um die ganze Welt gegangen. Aber andererseits, ich meine, ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Bilder jetzt zum Beispiel aus Syrien hätten, wenn es das Internet nicht gäbe.
Kommen wir mal zu den Wandeln. Du hast ja also verschiedene gesellschaftliche Wandel erlebt, Währungsunionen, mehrere. Du kennst noch die DDR-Mark?
Na klar.
Ja. Dann hast du die D-Mark und jetzt den Euro, der vielleicht auch irgendwann zusammenbricht. Und du kennst auch mehrere Gesellschaftssysteme. Du kennst die DDR-Zeiten noch. Dann kam sie dann der Westen. Dann die Internetrevolution ist ja auch, also hat ja extrem was gemacht mit uns. Sind wir Kinder des Wandels? Ist das, empfindest du das als glücklichen Umstand, dass in der Zeit, in der wir leben, so viel passiert ist? Also im Grunde revolutionäre Umbrüche.
Ja, auf jeden Fall. Klar, ich meine, wir sind ja auch der Grund dafür, denke ich. Es ist ja sowieso alles immer irgendwie ein Wandel. Also ich glaube, dass kein Gesellschaftssystem oder kein System an sich irgendwie wirklich ewig andauert. Also gar nichts. Weil es immer irgendwie irgendwann eine Generation gibt, die da rauswächst einfach. und drüber hinweg sieht und die was ändern wird. Das ist einfach, glaube ich, eine Tatsache, die man gar nicht ändern kann.
Mhm. Trotzdem, also schon ein extremer Zustand. Also wir haben sozusagen die Internetrevolution, Computer, was vor 20 Jahren ganz neu und revolutionär war, ist jetzt sozusagen Alltag, hat bestimmt unseren Alltag. Gesellschaftliche Systeme sind im Wandel. Hast du jetzt das Gefühl, dass das jetzige Wirtschaftssystem so marode ist, dass es irgendwann zusammenbricht? Das ist ja im Moment in der Diskussion, dass ein Zusammenbruch kommen wird, oder teilst du diesen Pessimismus nicht?
Also ich teile den schon, ich glaube aber nicht, dass es ein Pessimismus ist. Ich denke, dass immer irgendwas daraus entsteht, was fortgeschrittener ist und was wieder neue Chancen aufmacht für jüngere Generationen auch. Wenn man jetzt diese Occupy-Bewegung sieht zum Beispiel, die ist ja, darauf spielt es ja wahrscheinlich auch an. Das ist schon irgendwie ein Aufschrei der Leute. Vor 15 Jahren hat noch kein Mensch irgendwie gewusst, wie das mit Aktien läuft. Also heute gibt es schon ganze Bewegungen, die gegen die Macht der Finanzsysteme demonstrieren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da in 10 Jahren wir eine neue Gesellschaftsordnung haben und die Banken alle verstaatlicht oder weiß der Geier was oder aufgehängt. Das will ich nicht sagen, aber schon wenn sich alleine das Bild der Menschen wandelt, was sie davon haben, dann ist eigentlich schon, dann ist das schon eine halbe Entmachtung.
Geht es nur darum, die sogenannten gierigen Banker zu entmachten, oder geht es nicht eigentlich auch um mehr?
Ich glaube, das ist ja was in jedem Menschen drinsteckt, so irgendwie. Und ich denke auch, dass viele, die natürlich jetzt in dieser Occupy-Bewegung drin sind, wenn die in der 40. Etage da bei der Deutschen Bank sitzen würden und den Finger am Abzug hätten und mit einem Knopfdruck irgendwie eine halbe Million verdienen könnten, würden die das wahrscheinlich auch machen. Ich denke, das Übel im Menschen kannst du damit jetzt auch nicht ändern. So irgendwie, da wäre mehr notwendig, und das gehört auch irgendwie zum Menschsein dazu, glaube ich.
Stoff für einen Songtext, ne?
Richtig, für ein ganzes Album eigentlich.
Also, wenn jetzt das Album raus ist, ist das ja für dich im Grunde schon im Kopf schon Geschichte. Bist du dann schon wieder an einer neuen Geschichte dran? Reifen da schon wieder neue Songtexte für das neue Album? Oder sagst du, jetzt muss ich das erstmal ausleben, jetzt kommt die Live-Tour, jetzt muss ich das erstmal präsentieren und das Volk bringen?
Das ist eigentlich schon so, dass man sich jetzt erstmal darauf konzentriert, dass das live ordentlich rübergebracht wird, dass die Tour läuft, dass man irgendwie dahinter steht, und irgendwie will man jetzt auch das Album auch feiern. Also wir haben das ja jetzt quasi gemacht und wollen jetzt den Lohn dann uns dann einholen, indem wir halt vor Leuten stehen, die das auswendig können. Und das ist schon irgendwie auch ein großer Teil des Musikerseins so.
Auswendig können, obwohl es ab 25.11. erst rauskommt. Naja, es ist ja
die Tour ist ja auch erst im Februar nächstes Jahr geht das los.
Ach so, aber es gibt da, oh Moment, also ihr spielt da aber zumindest über Weihnachten immer mal in eurer Heimatstadt.
Ja, das ist aber so ein Traditionskonzert, das wir einfach machen hier. Das machen wir auch, wenn kein neues Album rausgekommen ist.
Das ist verschoben worden. Ihr habt, hast du mal einen kleinen Test, wann ist das Konzert?
Ich glaube, das ist, also eigentlich war es immer am 25., es ist aber aus irgendwelchen Gründen jetzt am 26. im Stadtgarten.
Mehr zu diesen technischen, profanen, banalen Fragen nicht weiter. Das kann man sich informieren, als am 26. im Stadtgarten Northern Light. Und dann spielt er aber schon vom neuen Album Stücke.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und klar, dann natürlich. Die Tour läuft dann im Februar.
Also Ende Januar, Anfang Februar irgendwie geht es los. Dann geht es durch ganz Deutschland und hier und da auch im Ausland einen kleinen Abstecher.
Hat dich der Erfolg im Ausland überrascht? Und wie kommt sowas zustande? Habt ihr dann eine gute Promo-Agentur gehabt, oder wie läuft sowas?
Nee, das ist tatsächlich, wir sind ja eine Underground-Band gewesen und irgendwie sind wir das ja immer noch. Also wir sind ja jetzt nicht, irgendwie, wir spielen ja keine Stadiontouren und wir sind auch nicht in der Heavy Rotation bei Antenne Bayern, sondern wir sind eigentlich schon noch eine Band, die sich auch irgendwie rumspricht. Und ich glaube, dieser Auslandserfolg damals, der ging einfach über die Vinyle. Also wir haben ganz viele Maxis rausgebracht und die haben sich DJs halt rumgereicht und
also doch wieder die DJs, die dann so ein Club-Erfolg dann auch tatsächlich zu einem Konzerterfolg machen. Also die in Clubs das laufen lassen und dann werden Leute aufmerksam und gehen dann hin.
Der DJ legt ja dann auch immer wieder das auf, wo er sieht, dass die Leute drauf abgehen. Und das heißt, wir hatten in Ländern schon Erfolg, in denen wir noch nie waren, dadurch. Und als wir dann dort gespielt haben, haben wir halt genau gesehen, welche der Songs irgendwie da funktioniert haben.
Wo war das so?
Das war in Spanien zum Beispiel ganz krass so. Also da haben wir vor ein paar Jahren, hatten wir so eine Zeit, wo wir jedes Jahr eigentlich über 10 Gigs in Spanien gespielt haben. auf Festivals und in Clubs, kleineren und größeren, manchmal vor 1500 Leuten oder so, die jetzt nur wegen uns da waren. Das ist schon krass gewesen. Und da hat man schon gesehen, irgendwie genau die Art Musik, die halt pro Region da irgendwie wirklich funktioniert. Das waren dann auch die Tracks, auf die gestanden haben bei uns. Das ist dann wirklich was ganz anderes zum Beispiel als in Deutschland, ganz andere Musik.
Wir haben über Freunde gesprochen, über vermeintliche Freunde, über Facebook-Freunde. Wie ist es denn mit deinem Freundeskreis? Also wollen ja sicher viele mit dir befreundet sein, also nicht nur virtuell, sondern auch so, weil es ist halt der erfolgreiche Kubat, der Typ. Also du bist halt der Sänger von Northern Light und nicht der Kubats. Wie selektierst du, wie suchst du dir deine Freunde, deine Bekanntschaften und deine Kontakte aus? Weil dass Leute, die möglicherweise zu deiner Musik gar keine Beziehung haben und die das nicht interessiert, dass du der Sänger von Northern Light bist?
Die sind mir tatsächlich also wirklich die Lieberen, so muss man sagen. Die meisten wirklich guten Freunde, die hat man noch aus der Kindheit. So, das sind die, die irgendwie einen auch so kennen, wo man auch genau weiß, das ist denen egal. Eigentlich.
Da kannst du auch mal blödeln und komisch sein und musst nicht die Rolle des Sängers spielen.
Du musst jetzt nicht der coole Typ sein, der jetzt ja nach außen hin irgendwie Promo macht, so. Sondern da kann ich halt quasi im übertragenen Sinne auch mal auf dem Tresen die Hosen runterziehen. So.
Obwohl ja mit dem Tresen, da trinkst du, was trinkst du denn? Jetzt im Moment muss man in Club Mate stehen.
Ja, ihr dürft den Namen sagen, ja? Achso, es ist ja NKL.
Nein, ich meine, du trinkst
ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk auf Mate-Basis.
Ja, wundervoll. Bist du dann jetzt unter die Teetrinker gegangen oder denkst du, also hast du völlig dem Alkohol und den Drogen völlig abgeschworen?
Nee, also wenn man das so sieht, den Alkohol trinke ich schon noch und auch mal viel, wenn es sein muss. Also nicht täglich. Ja. Aber ich bin jetzt kein Asket geworden, der jetzt nur noch vegan und so, also das nicht. Ich habe einfach, glaube ich, bestimmte Sachen aussortiert, so, die mich mehr behindert haben, als sie noch mein Bewusstsein erweitern konnten.
Und dich hat es geflasht, beschreibst du, dass du früh aufwachst, ich muss was machen, ich bin aktiv und das hat dich irgendwie...
Ja, ist schon irgendwie so, ja. Also ich glaube, wenn man 15 Jahre lang Drogen nimmt, dann gibt es so einen Teil der Persönlichkeit, der da irgendwie in die dunkle Ecke geschoben wird und da auch nie raus darf. So, und der kam dann wieder raus.
Und der gefällt dir gut?
Der gefällt mir super, ja.
Ja, dann hoffe ich, dass du mit dem neuen gut klarkommst, mit diesem Teil und sich das auch überträgt auf die Tour, die im Februar läuft und natürlich das Weihnachtskonzert am 26. im Stadtgarten. Da wird es auch Neues geben von Northern Light, von der neuen Platte I Like. Jetzt kannst du dir noch ein Abschlussstück wünschen. Du hast ja die Singles mitgebracht. Willst du davon was hören?
Ja, oder genau. Da können wir nochmal so einen exklusiven hören. Zum Beispiel, was ich auch ganz nett finde, ist War on My Side.
War on My Side von Andreas Kubat geschrieben und auch komponiert.
Ja,
alles. Weil er eben der Mastermind ist von Northern Light. Andreas, ich danke dir.
Ich
hoffe, du kommst bald wieder für einen Plausch.
Ja. Zum Plausch. Carsten, wir sehen uns doch auf irgendwelchen Geburtstagsfeiern.
Immer wieder. Und das ist schön.
Sehr schön.
Zu Gast im Studio war Andreas Kubat von Northern Light und wenn er demnächst mal kommt, dann muss er was live machen. So ist das. Tschüss.
Tschüss.